Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr, heute Abend vor euch und mit euch über ein Thema zu sprechen. Dunja, ich glaube, ah ja, genau. Und zwar, weil ich finde, dass das Thema sexuelle Gewalt und Männlichkeit sehr wichtig ist, also den Zusammenhang davon zu beleuchten und auch, obwohl es ja diese jetzt schon etwas länger her seiende, naja, die Debatte um toxische Männlichkeit ist schon ein bisschen länger her und trotzdem finde ich, dieses Thema ist ein bisschen unterbeleuchtet im öffentlichen Gespräch, weil man daraus tatsächlich sehr viel erklären kann, wo alle immer sagen, hä, wie kann denn das sein, das war häuslicher Gewalt. Es gab ja gerade die Zahlen zum Thema häusliche Gewalt von 2019 in Deutschland. Ich glaube, 80% der Täter sind männlich. Warum ist denn das so? Und genau, und ich denke, auf solche Fragen kann ich heute eine Antwort geben. Genau, ich wurde ja schon vorgestellt. Ich plane so ungefähr eine Dreiviertelstunde bis Stunde zu sprechen. Mal gucken, wie lange ich brauche. Ja, genau. Auf das Thema gekommen, also ich beschäftige mich schon länger mit diesem Thema und darauf gekommen bin ich, weil ich eine psychologische Forschung durchgeführt habe zum Thema, wie Menschen sexuelle Übergriffe bewerten. Und das war im Nachgang von diesen Vorfällen in Köln 2015. Da habe ich dann, da war ja immer so die Frage, so, wie ist es, bewerten die Leute das denn jetzt wirklich rassistisch? Und die Frage habe ich wissenschaftlich untersucht. Ich habe Leuten so Fallvignetten heißt das gegeben. Also ich habe die Geschichten lesen lassen über Übergriffe und dann sozusagen die Geschichten so modifiziert, dass die Leute denken, ah, das ist jetzt ein ausländischer Täter oder ein deutscher Täter. Und dann habe ich verglichen, wie die Leute diese Geschichten unterschiedlich bewerten. Und es kam heraus, dass, ja, wenig überraschend, rassistischere Leute Täter, die sie für fremd, für ausländisch halten, mehr beschuldigen als rassistischere Leute, die einen weißen deutschen Täter in der Geschichte vermuten. Also genau das, was aus linker Sicht kritisiert wurde an diesen Vorfällen in Köln und dem Nachgang, das habe ich sozusagen wissenschaftlich gefunden. Darin ist besonders interessant, dass rassistischere Leute auch sexistischer sind. Also das ist tatsächlich ein wissenschaftlicher Befund. Sozialpsychologische Studien zeigen das, rassistischere Leute sind auch sexistischer, also ne, Arschlöcher halt, so sind halt Arschlöcher. Und das Interessante ist, dass sexistischere Leute eigentlich dazu neigen sollten, die Betroffenen immer mehr zu beschuldigen als den Täter. Im Falle von einem Täter, den sie als ausländisch wahrnehmen, passiert das allerdings nicht. Schlägt sozusagen der Rassismus den Sexismus und die Leute switchen dazu, über den Täter zu beschuldigen. Das finde ich eine ganz interessante Feststellung, die ich da erforscht habe. Genau, und dann, weil ich in diesem Rahmen meiner Forschung sehr viele Studien gelesen habe, mich sehr viel eingelesen habe, sehr viel damit beschäftigt habe, habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, warum das eigentlich so ist, dass bei sexueller Gewalt die absolute Mehrzahl, also eigentlich fast alle Täter männlich sind. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema Männlichkeit zu beschäftigen. Und dann auch mit den Themen, zusätzlich mit dem Thema Antifeminismus, weil ich ja auch journalistisch tätig bin und feministisch bin. Genau, kam dann sozusagen dann dieser Dreiklang irgendwann zusammen und dann habe ich diesen Vortrag daraus entwickelt. Ich habe etwas reißerisch den Titel toxische Männlichkeit gewählt, weil das ja so ein Buzzword ist. Also das fanden eine Zeit lang ziemlich viele Leute total interessant. Ah, toxische Männlichkeit erklärt total viel. Aber eigentlich ist das eine Veranstaltung, nämlich das Fragezeichen zeigt es schon, in der ich euch erklären will, warum Männlichkeit und Männlichkeitsideologie insgesamt abgeschafft werden müssen und warum eine Unterteilung in männliche Eigenschaften in positiv und in Ordnung und andererseits aber toxisch. Ja, also es gibt die männlichen Eigenschaften, die okay sind und dann gibt es aber davon abgetrennt, welche die sind toxisch und das ist nicht okay. Warum das aus meiner Sicht Teil des Problems ist in einer patriarchalen, sexistischen Gesellschaft. Genau, damit wird nämlich meiner Meinung nach Geschlechterungerechtigkeit aufrechterhalten. Das ist sozusagen die große Pointe des Vortrags schon mal am Anfang angesprochen. Genau. Ich will euch heute einen Einblick in die Theorie und die Forschungsergebnisse zu den Themen Männlichkeit einerseits und Männlichkeit und sexuelle Gewalt andererseits geben. Also sozusagen, erstmal erzähle ich euch ein bisschen was ist eigentlich Männlichkeit aus sozialpsychologischer, psychoanalytischer Perspektive. Und dann erkläre ich euch ganz kurz Zahlen zu sexueller Gewalt und dann, was für Forschungsergebnisse es gibt zu dem Thema Männlichkeit, Männlichkeitsideologie und sexuelle Gewalt. Und da wird dann sehr deutlich werden, dass es einen deutlichen Zusammenhang gibt. Und das zeigt auch ganz deutlich, warum die feministische Forderung, nicht Betroffene sollten sich ändern, sondern da müssen wir eigentlich ansetzen, an diesem Thema müssten wir ansetzen, warum die so sinnvoll ist. Das zeigt sich sozusagen hier auch in der Forschung. Und das Interessante ist eigentlich, dass es sozialpsychologische Forschung, die in vielen Fällen nicht mal explizit feministisch ist, also das sind keine ForscherInnen, die gesagt haben, wir sind jetzt feministisch, wir untersuchen das mal, sondern das sind sozusagen so Wald- und Wiesen-Mainstream-PsychologInnen, die sich mit dem Thema Gewalt beschäftigt haben und diese Ergebnisse finden. Das finde ich immer noch mal ganz interessant, weil bei Gender Studies und so weiter heißt es ja oft, die Leute sind ja so ideologisch und so. Und also psychologische Forschung ist auch ideologisch, absolut, aber die gibt sich ja immer so einen objektiven Anstrich. Und selbst in diesem objektiven Anstrich, so wir sind so unpolitisch, kommen diese stabilen Ergebnisse raus. Genau. Zur groben Orientierung. Ich erzähle euch jetzt erstmal was zu Männlichkeit und dann zu sexueller Gewalt und dann über beides zusammen. Und dann rante ich noch so ein bisschen über kritische Männlichkeit und dann dürft ihr Fragen stellen. Okay, was ist eigentlich Männlichkeit? Das habe ich mir aufgeschrieben, jetzt soll die erste Folie kommen. Genau, was ist eigentlich Männlichkeit? In der Psychologie wird Männlichkeit in etwa so verstanden wie ein Persönlichkeitsstil oder eine Ansammlung von Eigenschaften, die Männer mehr oder weniger vertreten können. Männlichkeit ist also sowas wie eine Idee oder auch eine Vorschrift, wie Männer sind, wie sie sich verhalten sollen, was sie gerne mögen, in welchem Verhältnis sie zu Frauen stehen und so weiter. Also Männlichkeit ist sowas wie eine Ordnungskategorie, an der sich das Geschlechtersystem aufhängt. Ganz plump wäre das sowas wie Männer mögen Bier, schnelle Autos und wenn im Fernsehen gezeigt wird, wie Leute Baumstämme mit bloßen Händen durch die Gegend ziehen. Weniger plump ist es sowas wie Männer sind stark, Männer weinen nicht, Männer sind rational und weniger emotional, Männer führen, Männer sind aktiv und so weiter. Das klingt jetzt erstmal sehr stereotyp, das kenne ich, wenn ich Vorträge in der realen Welt halte und nicht virtuell, dann ist das der Moment, wo ich schon die ersten blutenden Gesichter sehe oder Kopfschütteln auch schon. Ja, das ist der Stereotyp, was ich hier aufzähle und deswegen betone ich nochmal, es geht hier nicht darum zu sagen, alle Männer sind so, sondern es geht darum, eine Ansammlung von Persönlichkeitseigenschaften auf der strukturellen, also man könnte sagen, auf der gesellschaftlichen Ebene zu betrachten. Männlichkeit ist also eher eine Ideologie und nicht, Männlichkeit ist also eher so etwas wie eine Ideologie, eine Ansammlung von Eigenschaften, die man selbst für Männer als positiv, erstrebenswert oder auch natürlich betrachten kann. Und nicht alle Männer sind so, sondern das ist ein Wissen über Männlichkeit, das in der Gesellschaft verbreitet ist, was Menschen miteinander teilen. Das ist so etwas wie, was gesellschaftlich als die Essenz des Mannseins verstanden wird. Das heißt eben nicht, dass alle Männer so sind, ganz im Gegenteil, weil dieses sozusagen stereotype Bild beinhaltet, dass das Ideal eigentlich gar nicht zu erreichen ist. Das heißt, alle Männer, die danach streben, dieses Ideal auszufüllen, müssen immer scheitern. Es gibt nicht den perfekten Mann. Und aus dieser Tatsache, dass es nicht so, also dass es eher eine Idee ist, wie Männer sein können oder sollen, folgt, dass Männer diese Ideologie auch ablehnen können. Also Männer können auch sagen, das finde ich scheiße, an diesen Maßstäben gemessen zu werden. Also genau, das sagen ja auch vor allem viele linke Männer, sagen ja, das finde ich irgendwie nicht gut so, ich will irgendwie auch weinen dürfen oder so. Das heißt auch, dass Frauen oder Personen anderen Geschlechts männliche Eigenschaften für erstrebenswert und positiv für sich selbst oder andere Männer halten können. Also Männlichkeitsideologie ist nicht nur, was denken Männer über Männer, sondern was denken alle über Männer. Ja, findet eine Flint-Person, Männer sollen immer Führungspositionen innehaben oder nicht. Alle Menschen können dazu eine Meinung haben quasi und das mehr oder weniger verinnerlicht haben in sich selbst, sage ich mal. Und aber, Obacht, um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, diese Ideologie, also diese Geschlechterideologie, durchzieht die Gesellschaft massiv und ich würde behaupten, es gibt kein wirkliches außerhalb von diesen Ideologien von Männlichkeit und Weiblichkeit. Also jeder Mensch muss sich dazu verhalten, muss sich irgendwie, genau, muss sich damit auseinandersetzen, indirekt oder direkt, ne, irgendwie bewusst oder unbewusst. Und muss sich von anderen daran messen lassen. Also es ist eine interne und externe Ordnungskategorie in der Gesellschaft, der man sich nicht entziehen kann, indem man sich entscheidet, dass man das blöd findet. Also auch linke Männer, die sagen, ich finde scheiße, haben keine Chance, als sich damit trotzdem irgendwie auf die eine oder andere Art auseinandersetzen zu müssen. Das, ne, so Fragen wie, was ist eigentlich eine gute oder was ist eine schlechte Mutter? Ne? Oder so, die Alte stillt ihr Baby ja gar nicht, das ist unmöglich. Der Typ trägt Nagellack, er ist weiblich oder ein Profi-Feminist oder so. Ja, das sind, sowas ist allgegenwärtig. Selbst wenn man ein nagellacktragender Profi-Feminist ist, benutzt man Kategorisierung von männlich und weiblich, um sich zu markieren. Und dabei geht es gar nicht darum, meinen Menschen das böse oder nicht, sondern mir geht es darum zu zeigen, wie sehr Ideen davon, wie Männer und auch Frauen eben so sind, alles durchziehen. Und auch wenn man sich versucht, dazu kritisch zu verhalten, man immer wieder auch daran scheitern muss. Genau, da es geht in diesem Vortrag ja um den Zusammenhang von Männlichkeit und sexueller Gewalt. Und deswegen ist mein Ausgangspunkt zu schauen, wie sozusagen eine hohe Zustimmung zu Männlichkeit, ob das nun bewusst oder unbewusst ist, dazu führt, also oder wie das im Zusammenhang steht mit sexueller Gewalt. Also Menschen, die stark der Männlichkeitsideologie anhängen, ja, und das kann auch unbewusst sein. Also man kann bewusst auch sagen, nee, das finde ich blöd und man kann bewusst sagen, nee, das finde ich blöd und unbewusst, hat man aber das Gefühl, eigentlich müsste ich aber doch in diesem Plenum noch dringend was sagen, weil sonst wurde ich nicht gehört. So, ja, da gibt es dann eine Schere sozusagen. Genau, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und ich betrachte jetzt eher so, was ist mit Menschen, die sehr stark der Meinung sind, Männer müssen stark, dominant, rational sein, ne, dürfen nicht weinen und so weiter. Wie hängt das mit sexueller Gewalt zusammen? Und in meinem Verständnis ist die ideologische männliche Rolle, die ich hier beschreibe, eine soziale. Und das heißt, sie wandelt sich im Lauf der Geschichte und unterscheidet sich auch in verschiedenen Umfeldern, also zum Beispiel in verschiedenen kulturellen Kontexten. Ich finde, das sieht man ganz gut, zum Beispiel am Thema Weiblichkeit, ne? So eine Frau, die Kinder hat und arbeiten geht, oder eine Person, die Kinder hat und arbeiten geht, eine Flint-Person, ihr wisst, was ich meine, eine Mutter, eine Person, die als Mutter wahrgenommen wird und arbeiten geht, wird in Westdeutschland mehr als Rabenmutter bezeichnet als in Ostdeutschland zum Beispiel. Und das hat historische Gründe und findet in einem bestimmten kulturellen Kontext statt. Und so genau ist das für Männlichkeit auch der Fall. Was ich damit sagen will, ist, dass ich nicht der Meinung bin, dass das durch die Biologie oder die Evolution oder die Natur so vorherbestimmt ist, sondern das ist eine wandelbare Rolle, was ja erstmal gute Neuigkeiten sind. Das heißt, Männlichkeit wird Menschen, die als jung wahrgenommen werden, beigebracht und ist damit eine erworbene Rolle die sich im Laufe des Lebens dann immer wieder durch verschiedene Dinge reproduziert und immer wieder bestätigt. Ne? Durch wie verhalten sich die anderen Menschen, was gibt es für Gesetze, wie ist Werbung, wie sind Kulturprodukte und so weiter. All das spiegelt immer wieder Bilder von, was ist denn eigentlich ein Mann? Oder Medizin oder ne, alles Mögliche. Ja, was genau beinhaltet Männlichkeit als Rollenvorschrift also alles? Jetzt komme ich zu den Forschungsergebnissen. Also ich habe es hier schon mal so, ich habe es schon die grobe Tendenz euch jetzt schon mitgeteilt. Jetzt kommen die Hard Facts. In der sozialpsychologischen Forschung wurden verschiedene Eigenschaften identifiziert, die Menschen als männlich wahrnehmen. Das heißt, ganz easy Methode, es wurden Menschen befragt, hey, was denkst du, was ist männlich? Und was ist weiblich? Und dann haben die Menschen folgende, im Wesentlichen folgende Liste ausgespuckt. Als männlich nehmen sie wahr, Stärke, Dominanz gegenüber Frauen und anderen Männern, das Sagen haben, sich behaupten, keine Angst haben, keine Schwäche zeigen, all das gilt als männlich. Männer werden als im öffentlichen Raum stehend wahrgenommen und Frauen als im privaten Raum vorhanden sein. Das zeigt sich zum Beispiel in dieser Idee vom brotverdienenden Mann und der kinderversorgenden Frau zu Hause. Männer gelten als rational, Frauen als emotional oder anders formuliert als irrational. Männer sind damit die vernunftbegabten Wesen, die die hysterischen Frauen führen und dominieren müssen. Männer dürfen aus diesem Grund keine Gefühle zeigen, sonst sind sie Weicheier oder halt auch irrational, also basically Frauen. Und sie laufen damit die Gefahr, ihre dominante Stellung gegenüber Frauen und anderen Männern zu verlieren. Und das ist sozusagen, das ist so ganz schlecht. Männlichkeit ist so durch so Treten nach unten und Buckeln nach oben gekennzeichnet, könnte man sagen. Das einzig wirklich akzeptable Gefühl, das Männer öffentlich zeigen dürfen, ist Aggression. Trauer und Angst sind Tabu, Liebe und Zuneigung darf sich nur auf die Partnerin und allerhöchstens auch noch auf die eigenen Kinder richten. In gar keinem Fall darf sich das auf einen anderen Mann richten. Als männlich gilt, nicht nur generell aktiv zu sein, sondern auch in der Sexualität aktiv zu sein, und als weiblich gilt, passiv zu sein. Männliche Männer wollen demnach immer Sex haben und müssen in Klammern möglichst viele Frauen erobern. Und Frauen müssen sich erobern lassen, aber nicht von zu vielen Männern, denn sonst sind sie Schlampen. Ja, das ist noch so ein Special Twist bei der Weiblichkeit. Männer müssen in regelmäßigen Abständen Sex mit Frauen haben und Männer haben ein Recht auf Sex mit Frauen und Frauen schulden Männern andersherum Sex. Das ist, ja, was Menschen so denken. Männer begehren keine anderen Männer und lassen sich auf keinen Fall von ihnen penetrieren. Kurz könnte man sagen, Männer sind keine Weiber und keine Schwulen. Und hier zeigt sich ganz deutlich, wie trans- und homofeindliche Einstellungen mit Männlichkeitsideologie zusammenhängen. Das gehe ich später auch nochmal darauf ein. Das findet sich auch wissenschaftlich, dass Menschen, die Männlichkeitsideologie mehr zustimmen würden, auch homofeindlicher sind zum Beispiel. Ja, das, was ich gerade geschildert habe, klingt nicht so gut, finde ich. Ich denke mir immer, fuck, ja, nicht so gut, wenn das viele Menschen denken. Genau, ich sage es nochmal, deswegen ist es wichtig, im Kopf zu behalten, dass nicht alle Menschen, die männliche Rollen ausfüllen oder verinnerlicht haben, alle diese Punkte vehement verkörpern oder verteidigen würden. Und zum anderen will ich auch darauf hinweisen, dass diese Ideologie, die ich beschreibe, nicht nur in gewalttätiger Form auftritt, sondern eben auch in subtiler oder weniger leicht zu identifizierender Form. Zum Beispiel in linken Politgruppen, ne, immer noch mal dringend auf dem Plenum was sagen müssen. Oder in romantischen Beziehungen, ne, so emotionale Arbeit ist da ja auch so ein Stichwort, was viel diskutiert wurde. Und auch sowas wie sich zu sagen, dass die anderen Männer ja die schlimmen, die toxischen Männer sind, wird dem Problem meines Erachtens nach ganz und gar nicht gerecht. Das ist in meinen Augen eine Abwehrstrategie, um der eigenen narzisstischen Kränkung zu begegnen, um mal gleich die psychoanalytischen Geschütze aufzufahren. Also so dieses, die anderen Männer sind ja schlimm und ich bin ja irgendwie, ich grapsch ja niemanden an den Arsch, deswegen irgendwie bin ich okay und die anderen sind schlimm. Das ist, finde ich, eine Abwehrstrategie dagegen, einsehen zu müssen, ich lebe in einem System, in dem ich so als Cis-Mann am oberen Ende der Nahrungskette stehe. So. Genau, jetzt hier zweite Folie. Männlichkeit ist antiweiblich. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Männlichkeit ist etwas, das Männern Identität gibt in unserer Gesellschaft. Und das ist, das sieht man auch daran, dass Männlichkeit in aller Regel als etwas Erstrebenswertes für Männer dargestellt wird, aber nicht für Menschen anderen Geschlechts. Männlichkeit gilt also als Orientierung, so soll ich sein oder auch so will ich sein oder so soll ich eben nicht sein. Welche Sachen man sich da jetzt herauspickt oder in welchen man sich besonders orientiert, ist sicherlich individuell, aber die grobe Tendenz zeigt sich es so, wie ich sie eben beschrieben habe. Und Männlichkeit ist immer mit der dominanten Position im Geschlechterverhältnis verbunden. Daran kann man auch, indem man sagt, manche Sachen sind toxisch und manche nicht, nichts ändern. Auch die Sachen, die nicht so schlimm sind wie die anderen Sachen, leben immer noch davon, dass sie als immer noch besser als Weiblichkeit gelten. Männlichkeit als Identität funktioniert deshalb insbesondere durch die Abgrenzung und Abwertung von allem Weiblichen. Und diesen Punkt kann ich gar nicht genug betonen. Und wenn euch etwas hängen bleiben sollte von dem, was ich über Männlichkeit sage, dann ist es dieser Punkt. Männlichkeit funktioniert nur, wenn Weiblichkeit abgewertet wird. Ne? Also Männer mögen keine Handtaschen. Männer weinen nicht, weil das albern und lächerlich, schwach und irrational ist. Männer begehren keine Männer, weil das ekelhaft ist. Für Frauen hingegen sind diese Eigenschaften okay oder gar wünschenswert. Männlichkeit ist also ein Ideal, was den Träger aufwertet gegenüber den minderwertigen Eigenschaften, die als weiblich gelten. Ja? Also ich bin rational, ich habe hier den Überblick. Die ganzen durchgedrehten Bitches halt nichts. Genau. Wer sich darüber noch mal mehr so aus psychoanalytischer Richtung informieren will, dem kann ich die Vorträge von Rolf Pohl empfehlen. Die kann man sich auf YouTube zum Beispiel angucken. Außerdem hat Männlichkeit eine wichtige Funktion, auf die ich auf jeden Fall später nochmal beim Thema kritische Männlichkeit eingehen werde. Und das ist, Männlichkeit als Maßstab funktioniert, der innerhalb der sozialen Gruppe von Männern Hierarchien bildet. Also Männer, die mit anderen Männern schlafen, stehen in der Hierarchie weiter unten als Männer, die das eben nicht tun. Oder Männer, die hohe Positionen bekleiden, die viele Muskeln haben, die ein schnelles Auto fahren, stehen weiter oben als der Hausmann, der sich von seiner Frau herumkommandieren lässt. Oder der Mann, der zu warm duscht. Ja, also natürlich denkt man irgendwie rational, ja, das ist natürlich Quatsch irgendwie. Aber so funktioniert unsere Gesellschaft, ja. Also so ticken die Menschen. Und auch wenn man für sich selber entschieden hat, das finde ich irgendwie nicht so gut, so ein Gespür dafür, dass irgendwie der Typ mit dem schnellen, teuren Auto in der hohen Position irgendwie besser ist als man selber, weil, was weiß ich, was man gerade tut, ne, dass diese sozusagen, diese Kränkung, würde ich sagen, spüren auch viele Männer, die eigentlich denken, dass das schwachsinnig ist. Ja, und es hat ja auch was Unfaires. Also sozusagen immer an diesem Maßstab gemessen zu werden, ist auch scheiße auf jeden Fall. Das würde ich schon so unterschreiben. Gleichzeitig hat man als Mann immer noch das Glück, dass man wenigstens keine Frau ist oder eine Flint-Person. Das wäre ja noch schöner. Genau, wo Flint-Person nach Männern sagt. Gut. Oh. Wie gesagt, nochmal, Menschen können sich unterscheiden darin, inwieweit sie diesen Idealen dieser Ideologie zustimmen. Ich sage das immer so oft, weil das wirklich der Punkt ist, wo in der Diskussion dann erstmal sich die Güter erhitzen, sage ich mal. Ja. So. Die nächste Frage ist, warum erzähle ich das euch überhaupt? Warum ist denn das ein Problem? Ich hoffe, das ist schon so ein bisschen deutlich geworden, warum das problematisch sein kann. Ich zähle jetzt noch mal so ein paar Forschungsergebnisse dazu, womit so eine starke Zustimmung zu männlichen Rollen zusammenhängt. Also in der Psychologie gibt es ein Konzept, das heißt so Traditional Masculinity, glaube ich, so nennen die das. Also wenn man sozusagen dieser Männlichkeitsideologie eher so zustimmt, dann hängt das mit verschiedenen Sachen zusammen. Also das nennen die immer traditionelle Geschlechterrollen. Das ist sozusagen das Verständnis, was in der Gesellschaft vorherrschend ist. Erstmal haben diese Studien gezeigt, dass Menschen, die sehr stark an Männlichkeit als Stütze ihrer Identität haften, eher zu körperlicher Gewalt gegen Frauen und auch andere Männer neigen. Also da gibt es einen Zusammenhang. Und das macht ja auch Sinn in dem Sinne, was ich gerade erzählt habe. Ne? Männlichkeitsideologie heißt, andere Männer dominieren und Frauen dominieren. Wenn ich da so richtig volle Moppe dabei bin, dann teile ich vielleicht auch eher mal aus, um das zu unterstreichen oder auszuleben. Aus dem Ideal, nie schwach sein zu dürfen und immer stark sein zu müssen, entsteht beispielsweise, dass Männer seltener zum Arzt gehen als Frauen und gesundheitliche Probleme so oft erst später versorgt werden. Das ist ja auch schon viel durch die Medien gegangen und das gilt insbesondere für psychotherapeutische Angebote. In dem Zusammenhang ist dann auch die erhöhte Suizidrate bei Männern zu sehen. Zum einen wählen Männer eher sogenannte harte Suizidmethoden, das heißt solche, die maßlich schneller zum Erfolg führen, sowas wie sich erschießen oder sich erhängen oder aus dem Fenster springen. Frauen wählen eher sowas wie Tabletten nehmen, überleben deswegen öfter. Männer suchen sich auch weniger oft Hilfe, sprechen wenig über ihre Gefühle und haben auch wenig Kompetenzen im Umgang mit schwierigen Gefühlen. Also man muss sich vorstellen, Menschen, die weiblich sozialisiert sind, viel emotionaler im Kontakt mit anderen. Und wenn sozusagen die Kacke am Dampfen ist, haben die deswegen mehr Kompetenzen, damit auch umzugehen. Diese Kompetenz fehlt Männern, wenn die sozusagen einfach dazu genagelt sind in dem Bereich und dann psychisch erkranken, was auch immer passiert, was sozusagen sie vom Sockel kegelt, dann fehlen ihnen die Kompetenzen, damit umzugehen. Und sie werden tatsächlich auch oft nicht als suizidal diagnostiziert, obwohl sie es eigentlich sind. Also Männer werden da häufiger fehldiagnostiziert. Im Zusammenhang mit Sexualität zeigt sich, dass Menschen, die stark Männlichkeitsideologie vertreten, auch verstärkt zu homophoben Einstellungen, insbesondere gegenüber schwulen Männern, neigen. Also ne, macht ja auch Sinn. Sozusagen, das ist das große Tabu. Männer dürfen andere Männer nicht antatschen und es gut finden. Aber dann machen die immer so schön Soldaten und Vereinsausflüge. Dafür habe ich irgendwie so ein Herz, ne? Wenn Männer sich in so Männergruppen so freizeitmäßig zusammenfinden und das so total die homoerotische Stimmung hat, aber eigentlich sind alle so voll no homo. Dann habe ich privat Freunde. Menschen, die stark Männlichkeitsideologie vertreten, neigen auch dazu, sexuelle Gewalt zu verharmlosen und Betroffene von sexueller Gewalt eine Mitschuld an dem Vorgefallenen zu geben, also aka Victim Blaming. Das gilt also nicht nur für die sexistischeren Menschen, sondern auch für die, die Männlichkeitsideologie vertreten, also die zum Beispiel der Meinung sind, Frauen müssen Männern zur Verfügung stehen, sexuell, die sagen dann halt eher so, naja, war ja nichts gewesen, so nach dem Motto. Das sind jetzt nur einige Beispiele, wie Männlichkeitsideologie mit problematischen Dingen zusammenhängt. Und ich habe ja schon ein paar Dinge angesprochen, die im Ansatz auch den Zusammenhang von sexueller Gewalt und Männlichkeit andeuten, den ich später nochmal detaillierter darstelle. Genau, ich gucke mal kurz auf die Uhr, wie lange ich schon laber. Genau, das klingt jetzt irgendwie so, hä, warum machen Männer denn das? Ist ja irgendwie wack. So, genau, die eine Sache, die ich schon gesagt habe, also die zentrale Sache da, um das nochmal aufzurufen, ist halt, man ist immer noch besser als Frauen. Ja, man scheitert vielleicht an der Männlichkeit, man ist aber immerhin keine Frau. So, oder ja, genau, keine Frau. Psychoanalytisch kann man sagen, dass so eine gewisse Art von Hypermaskulinität, also so ein sehr maskulines Auftreten, ein Versuch sein kann, Konflikte und Lebenskrisen durch die Konstruktion einer Identität zu lösen, die so Dominanz, Heldentum und Gewalt beinhaltet. Also zum Beispiel, wenn ich im Leben eigentlich wenig Chancen habe, ne, so was aus mir zu machen als Mann, also vielleicht ne, gibt es keine Jobangebote oder keine Aussicht darauf aufzusteigen und mich über andere Männer zu erheben, dann versuche ich das vielleicht durch so eine hypermaskuline Einstellung, ne, so viel trainieren, so ein bisschen so eine angespannte Atmosphäre ausstrahlen, gewalttätig sein, mich sozusagen in so einer Heldenrolle zu imaginieren. Damit kann ich dann diese eigentliche Kränkung, dass ich nämlich eigentlich gar nicht so viele Chancen habe im Leben zum Beispiel, lösen. Das wäre jetzt eine These, die es dazu gibt. Genau, zusammengefasst, was wir uns merken sollten für den weiteren Vortrag ist, Männlichkeit funktioniert als Aufwertung der eigenen Identität über die Abwertung von Weiblichkeit. Männlichkeit ist außerdem im Kern die Idee, dass man selbst stark, dominant und aktiv ist oder zu sein hat, während Frauen schwach, unterwürfig und passiv zu sein haben. Ja, im nächsten Teil geht es jetzt um sexuelle Gewalt. Ich schildere erstmal die Lage in Deutschland und werde dann erklären, wie weit diese sehr desolate Lage, die ich da schildern werde, mit dem Thema Männlichkeit in Zusammenhang gebracht werden kann. Mir geht es dabei darum zu zeigen, dass sexuelle Gewalt eine Ausdrucksform von Männlichkeitsideologie ist. Und konkret ist meine These, dass sexuelle Gewalt gewissermaßen eine Methode ist, Männlichkeitsideologie auszuleben und sich der eigenen Dominanz und Herrschaft individuell und gesamtgesellschaftlich zu versichern. Also Männlichkeitsideologie ist die Theorie, sexuelle Gewalt ist quasi eine Praxis, mit der ich diese Vorherrschaft, männliche Vorherrschaft für alle Männer manifestieren kann, also sichern kann, darstellen kann und gleichzeitig mir selber sozusagen gute Gefühle mache, indem ich meine Männlichkeit auslebe. Sexuelle Gewalt ist damit die Konsequenz und gleichzeitig ein aufrechterhaltender Faktor gesellschaftlicher Strukturen von männlicher Dominanz. Also, ne, folgt daraus und stellt es immer wieder her. Das will ich damit sagen. Ja. Sexuelle Gewalt ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das kann man so sagen. 25% der in Deutschland lebenden Frauen ist sexuelle Gewalt und/oder körperliche Gewalt durch aktuelle oder frühere Beziehungspartner widerfahren. Das ist jede vierte Frau. 13% der in Deutschland lebenden Frauen haben seit dem 16. Lebensjahr sexuelle Gewalt in strafrechtlich relevanter Form erfahren. Strafrechtlich relevant war zu der Zeit Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung und unterschiedliche Formen von sexueller Nötigung. Genau, da gab es den Grabschparagraphen noch nicht. Das war ja sozusagen, ne, angegrapscht werden konnte ja lange nur als Beleidigung verfolgt werden oder angezeigt werden. Das hat sich geändert. Das war bei dieser Studie aber noch nicht mit einberechnet. Also 13% der in Deutschland lebenden Frauen haben ab dem 16. Lebensjahr, im Erwachsenenalter heißt das, ne, also Kindesmissbrauch ist da nicht mitgerechnet, Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung oder unterschiedliche Formen von sexueller Nötigung erfahren. Ja, das ist gut jede Zehnte. Knapp 99% der Täter bei Vergewaltigung und sexueller Nötigung sind Männer. Und da, das heißt, man könnte sagen, alle. Also 99%, ja, das sind alle, würde ich mal sagen. Also Vergewaltigen tun nur Männer und mehr als jeder zehnten Frau ist als Erwachsene sexuelle Gewalt widerfahren. Und ich finde, das sollte man mal im Moment sacken lassen. Ja, und ich habe es ja schon eingangs angekündigt, bei diesen Zahlen muss man sich ja schon die Frage stellen, woran liegt denn das? Warum ist denn das so? Ja. Und wenn man sich nun daran zurückerinnert, was ich über Männlichkeitsideologie erzählt habe, erscheint das gar nicht mehr so abwegig. Ja, Männer sind aktiv, stark, haben ein Recht auf Sex, Frauen sind passiv, schwach und schulden Männern Sex. Wenn ein Mann stark diese Ideologie vertritt, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass er sexuell gewalttätig wird. Es ist auch so, wenn sich Männlichkeit, wie ich ja erklärt habe, stark über Antiweiblichkeit ausdrückt, dann sollten Männer die Männlichkeit in ihre Identität integriert haben, Frauen auch ein Stück weit für ihre Weiblichkeit ablehnen, um ihre Identität zu stützen. Also die Sache ist ja die, wenn man als Mann Männlichkeitsideologie vertritt, dann folgt daraus, ich muss sexuell aktiv sein, ich brauche Sex, ja, ich muss Sex mit Frauen machen. Frauen sind sozusagen die Hüterinnen des Heiligen Grals, ja, haben sozusagen die Sexwährung am Start und aus einer so stark männlich-ideologischen Perspektive sind dann sozusagen Menschen, die unter dir stehen, die du abwertest, weil du stark eine Männlichkeitsideologie vertrittst, haben eine Macht über dich. Und das gilt es natürlich, das ist natürlich sozusagen der Abfuck schlechthin. Also Frauen verfügen über ihre Sexualität aus dieser Perspektive, ja, über eine Macht über Männer, indem sie ihnen Sex verweigern. Und das, also verweigern könnten. Ja, und das ist natürlich ziemlich perfide, aber ist in dieser Geschlechterrollendynamik angelegt. Und damit ist dann sexuelle Gewalt als ein Hinwegsetzen über die Grenzen anderer und Ausübung von Dominanz und Macht über andere auch ein Ausdruck dieser antiweiblichen Haltung. Also da sozusagen den Hass, den das generieren kann, diese perfiden Frauen sind eigentlich mächtig über mich, ja. Das kann starke Verachtung und Hass generieren. Das beobachten wir ja zum Beispiel beim Thema Incels oder auch Pickup-Artists. Also es gibt ja schon so Gruppierungen, in denen das sichtbar wird, also in denen das explizit so gesagt wird. Deswegen geht es bei sexueller Gewalt auch, oder ein Beiprodukt, sagen wir mal so, eine Sache, die dabei abfällt, ist, dass man sich der eigenen Männlichkeit vor sich selbst und vor anderen versichert und sie stabilisiert. Man sozusagen dominiert Frauen. Das, was man als Mann machen soll, das macht man, wenn man sexuelle Gewalt ausübt. Ne? Man nimmt sich, was einem zusteht, man hat hier das Sagen. So. Genau, also, und das muss man sich klar machen, dass heterosexuelles Begehren aus dieser Perspektive immer ein hochexplosives Spannungsfeld für Menschen ist, die Männlichkeitsideologie stark vertreten, weil Männer abhängig von Frauen sind in dem Punkt oder sich so erleben können. Und diese Abhängigkeit steht der eigenen Männlichkeit entgegen. Und das, würde ich sagen, muss nicht nur der Fall sein, wenn man wirklich richtig heftig der Meinung ist, man muss männlich sein oder dass er sehr heftig internalisiert hat, sondern das ist etwas, was, das ist sozusagen ein Spannungsfeld, was in vielen heterosexuellen Beziehungen besteht, würde ich sagen. Genau, der Zusammenhang von antiweiblichen Einstellungen und sexueller Gewaltbereitschaft zeigt sich in sozialpsychologischer Forschung sehr eindrücklich. Also das war nicht alles bloß theoretisches Gelaber, was ich mir hier gerade ausgedacht habe, sondern das findet sich auch in den Zahlen wieder. Jetzt kommen wieder Zahlen. Sozialpsychologische Studien zeigen, dass feindselige Einstellungen Frauen gegenüber mit der Wahrscheinlichkeit, sexuelle Gewalt auszuüben, korrelieren. Das heißt, konkret, Studien haben gefunden, dass Männer, die feindselige Einstellung gegenüber Frauen haben, wahrscheinlicher sexualisiert gewalttätig werden als Männer mit weniger feindseligen Einstellungen. Das heißt nicht, dass die feindseligen Einstellungen die Ursache sind, sondern das tritt nur zusammen auf. Man kann es zusammen beobachten. Man kann nicht sagen, was ist Henne und was ist Ei. Man kann es zusammen beobachten. Das kann ja auch sein, die Übergriffigkeit macht die feindseligen Einstellungen. Andere Studien finden, dass die Zustimmung zu männlichen Rollenerwartungen die Wahrscheinlichkeit erhöht, selbst sexuell übergriffiges Verhalten zu zeigen. Das heißt, hier wurde ganz konkret herausgefunden, wenn Menschen Männlichkeitsideologie zustimmen, werden sie wahrscheinlicher übergriffig. Und das ist ja genau das, was ich mit meinem Vortrag hier darstellen möchte. Also das ist ja die Erklärung, die ich anbieten möchte, warum die Zahlen so sind, wie sie sind. Und weitere Studien haben gezeigt, dass insbesondere die Überzeugung, einen Anspruch auf Sex zu haben, für diesen Zusammenhang von Männlichkeit und sexueller Übergriffigkeit verantwortlich. Das macht ja auch Sinn. Also gibt es wissenschaftlich gesehen sehr starke Hinweise, dass Männlichkeitsideologie im Zusammenhang mit sexueller Gewalt zu sehen ist. Ich sage hier bewusst Zusammenhang. Ne? Man kann, wie gesagt, es ist nicht klar, was ist die Ursache und was ist die Folge, aber es tritt zusammen auf. So. Da habe ich mir schon voll den Mund fusselig. Genau, ja, die Folie kam jetzt nicht in Speed. So, jetzt kommen noch ein paar Rants, ein bisschen sozusagen politische Analyse dazu. Oder Kommentare, könnte man sagen. Also bevor wir jetzt gleich diskutieren, möchte ich noch ein paar Worte dazu verlieren, zu der Frage verlieren, ob es nicht auch wichtig wäre, positive Aspekte an Männlichkeit zu benennen oder zu finden, sozusagen um Männern anzubieten, sich dahin zu entwickeln, nicht so gewalttätig zu sein. Und ich halte das nicht für sinnvoll. Zum einen, weil die Idee einer sogenannten positiven Männlichkeit meiner Meinung nach politisch auf Kuschelkurs mit Problemen geht oder mit einem Problem geht, das massive negative Auswirkungen hat und auch in reformierter Form nur den Status quo stützt. Also was ich gerade erzählt habe, ist ja so, das ist ja der Überabfuck und dann darauf als politische Strategie zu antworten, naja, aber dann können wir ja irgendwie was Positives an Männlichkeit tun, das finde ich, das ist nicht radikal genug. So, das wird nicht reichen. Zum anderen finde ich, dass ein positiver Bezug auf Konzepte wie Männlichkeit oder auch Weiblichkeit nahelegen, dass es so etwas wie einen Unterschied zwischen Männern und Frauen tatsächlich gibt, die positiv oder auch sinnvoll zu bewerten wären. Die Idee, dass es unterschiedliche Geschlechter und Geschlechterrollen gibt, ist ein Mechanismus, mit dem patriarchale Unterdrückung überhaupt funktionieren kann. Also ein positiver Bezug von Cis-Männern auf die eigene Männlichkeit ist nicht emanzipatorisch und positiv, sondern muss kritisiert und reflektiert werden. Also das, dem können wir nicht auch noch sozusagen irgendwie Vorschuss leisten oder irgendwie dem was Positives abgewinnen. Das ist einfach nicht okay. Also ein Beispiel, wenn wir uns mal vorstellen, dass die Rolle des Versorgers, ja, das ist auch was ganz Positives, ne? Ah, toll, der Vater, der ist halt nicht zu Hause und wischt die Kacke weg, sondern der geht das weg, weil er seine Familie so sieht. Ja, so eine romantisierte Erzählung könnte man ja auch machen. Aber dadurch wird Sorgearbeit auch nicht mehr entlohnt werden und dadurch wird sie auch nicht aufgewertet werden. Und dadurch wird sozusagen auch nicht Personen, die in die VersorgerInnenrolle gehen, aufgewertet. Das ist einfach nur derselbe Kram in einem anderen Anstrich. Dementsprechend, also die Kehrseite davon ist, dass ich auch ablehne, Männlichkeit nur in ihren vermeintlich toxischen Aspekten zu problematisieren, weil so eben im Raum stehen bleibt, dass es so etwas wie eine okay oder nicht toxische Männlichkeit gibt. Und in einer ausführlichen Analyse von Männlichkeit kann und darf nichts übrig bleiben, was als positiv oder in Ordnung gilt, weil dann eben auch immer die Abgrenzung und Abwertung von Weiblichkeit übrig bleiben muss. Ja? Und auf dieser Basis wird dann Ungleichbehandlung weiter gesellschaftlich gerechtfertigt werden. Deswegen müssen Männlichkeit und Weiblichkeit als Ordnungsprinzipien beide weg. So, das nehme ich mal radikal. Und wenn wir schon für was kämpfen, dann sollten wir dafür kämpfen und nicht dafür, dass feministische Kritik für Männer leichter verdaulich wird. Oder mal anders formuliert, wenn schon alle ausrasten wegen einer Gillette-Werbung, in der Männer aufgefordert werden, keine Arschlöcher zu sein, dann kann eine radikale feministische Antwort nicht sein, sich aufzudenken, wie wir unsere Inhalte netter verpacken.
Ich habe eine ganz kurze Zwischenfrage, weil ich dich plötzlich gar nicht mehr gut verstehe. Geht es den anderen auch so? Weil eigentlich hat es die ganze Zeit gut funktioniert, aber irgendwie unterbricht es gerade die ganze Zeit.
Okay. Liegt das an mir?
Jetzt ist es auf jeden Fall besser.
Okay, ich schreie mehr. Ja. Das passt ja auch kurz zu meinem
aber ich
habe gar nicht mehr gut verstanden. Okay. Genau. Wo war ich gerade? Eine halbgare Kritik eröffnet vor allem Männern die Möglichkeit, die Debatte auf Nebenschauplätze zu verschieben und die Aufforderung zur Selbstreflexion und Männlichkeitskritik abzuwehren. Weil es eben halt auch hart kränkend ist, vor allem als irgendwie linke Person, linksradikale Person, wenn man sich damit wirklich ernsthaft auseinandersetzen will. Und dem können wir nicht auch noch die Tür öffnen. Da wäre ich entschieden dagegen. Und das sage ich insbesondere, weil es meine Erfahrung ist und ich das auch von vielen Genossinnen kenne, dass so in so linken Gruppen, linken politischen Zusammenhängen oft zu dieser Grundannahme herrscht, dass man selbst der Abschied von den Männlichkeitsidealen genommen habe und deshalb nicht mehr an sich arbeiten müsse, ja. Ich habe schon den Eindruck, das trauen sich jetzt nicht mehr ganz so viele Leute zu sagen, aber das gibt es schon. Also wenn man kann, dann macht man sich gemütlich und beschäftigt sich lieber nicht damit. Und das heißt, eine feministische Intervention muss es ungemütlich machen, sich auf diesen Platz zurückzuziehen. Und das machen wir nicht, indem wir sagen, naja, manche sind toxisch, manche nicht, ne? So. Da sind wir dann gleich schon bei der nächsten Frage, was ich als problemhaft an kritischer Männlichkeit sehe. Genau, also weil ich ja, wie ich bereits gesagt habe, ganz entschieden dagegen bin, an Männlichkeit überhaupt festzuhalten, weil sie ein zentraler Bestandteil patriarchaler Strukturen ist. Und das sieht man, ja, das sieht man zum Beispiel an den Zahlen, die ich gerade genannt habe. Und wie ich auch schon gesagt habe oder angedeutet habe, finde ich sozusagen, dass kritische Männlichkeit ist so ein bisschen so neue Formulierung für positive Männlichkeit. Ja, wir sind die kritischen Männer. Wir reden jetzt mal darüber, wie schlecht repräsentiert irgendwie trans Women of Color in Filmen sind. Ja, wichtiges Thema. Ja, aber was ist denn mit dir? So, was ist denn in deiner Politgruppe los? Kritische Männlichkeit birgt halt die Gefahr, nicht, also sozusagen sich zurückzulehnen und in der Gruppe der Männer das zu tun, was ich ja eben beschrieben habe, ne? Nämlich sich zu erheben über die anderen Männer und die eigene Kränkung, dass man selber vielleicht mit irgendwie 38 in der WG lebt und noch nicht so ein schnelles Auto gekauft hat, irgendwie abzuwehren. Ne? Indem man sagt, aber immerhin bin ich kein so schlimmes Arschloch wie die anderen Männer, ja. Also ich bin immer noch besser als der Mainstream-Mann. Deswegen, ich würde kritische Männlichkeit schon auch als so ein Gegenkonzept zu toxischer Männlichkeit sehen. Und das hat ja auch an Fahrt aufgenommen in den Debatten der letzten Jahre. Und oftmals fehlt, also es gibt auch in sozusagen in der profeministischen Männerbewegung, die es in Deutschland ja 80er, 90er, so gab, viel Erfahrung mit den Themen, wie können Männer feministisch sein, profeministisch sein, was sind die Probleme. Es gibt auch Erfahrungen aus der zweiten Welle der Frauenbewegung, wie muss man eigentlich eine erfolgreiche Intervention durchführen, wenn es zum Beispiel zu sexueller Gewalt in Politgruppen kommt. Ja? Dieses Wissen wird meiner Meinung nach in so Krimi-Gruppen wenig aufgerufen, also zumindest wenig öffentlich. Und abschließend zu dem Punkt, also naja, zwei Punkte noch, jetzt kommt noch mehr Rant. Ich finde auch, ein Problem ist, wenn man sich mit so kritischer Männlichkeit beschäftigt und das zu einem zentralen Thema in der eigenen feministischen Praxis macht, dann rollt man ja sozusagen den roten Teppich aus, Männerprobleme ins Zentrum von Aktivitäten zu rücken. Und das finde ich falsch. Es sollten nicht Männerprobleme im Zentrum feministischer Interventionen stehen, weil darum geht es gar nicht. Sondern es geht um andere Themen, ja, das Patriarchat zu stürzen und sich nicht damit zu beschäftigen, warum ist es denn für Männer schlimm, dass sie so wenig weinen dürfen. Ja? Das ist ein Problem, sehe ich ein, aber größeres Problem ist die sexuelle Gewalt in der Gesellschaft. So. Muss ich leider so sagen. Ich habe da wenig Verständnis für, wenn da so viel, wenn kritische Männer auf einmal feststellen, dass sie es auch nicht so leicht haben. Ja, ist richtig, aber man muss sich halt trotzdem gerade machen für feministische Themen. Das ist meine Meinung. Ebenso werden kritische Männer oft auch gefeiert. Ne? Sie schreiben Bücher, geben Seminare und Vorträge, sind feministische Allies. Damit stechen sie heraus und sind vielleicht weniger unangenehm als andere Männer und damit zum Beispiel auch attraktivere Partner. Damit können sie in feministischen Umfeldern häufig über den anderen Männern stehen, zum Beispiel auch, weil sie mehr Weiber abbekommen. So der sensible, sexpositive Feminist, aber heimlich doch kritikunfähig. Und das ist ja auch etwas, was passiert und was man sieht, ja, also wenn man so Geschichten von Übergriffen in linken Kreisen, zum Beispiel diesen Monis Rache-Übergriff, das war das linke Festival, auf dem Frauen auch in den Toiletten gefilmt wurden, oder alle Menschen wurden auf den Toiletten gefilmt, aber von Blindpersonen wurden die Aufnahmen ins Internet gestellt. Wenn man sich da sozusagen damit beschäftigt, was war das eigentlich für ein Mensch, dieser Täter, wie war der eigentlich integriert in eine linke Szene in Leipzig, dann kann man schon sagen, ja, da der hat sich gut getan hinter so einem Anstrich. Boah, ich rede mich hier um Kopf und Kragen, Leute. Eigentlich wollte ich noch irgendwas anderes sagen dazu. Ah ja, letzter Punkt dazu, was bei Männergruppen auch ein Problem ist und dafür, ne, also sozusagen, wenn kritische Männlichkeit in Form von ausschließlichen Männer-Selbstreflexionsgruppen stattfindet, dann gibt es auch Berichte aus solchen Gruppen, dass da zu viel miteinander, das ist ironisch, gekuschelt wird, ja, also dass die Themen nicht radikal genug angesprochen werden, weil sich sozusagen so ein geheimer Männerbund gründet. Und das ist auch so ein Problem, wo ich mich frage, wie kann man damit umgehen? Auf der anderen Seite sollen nicht immer Flint-Personen die Arbeit machen, ja. Andererseits ist es auch nicht unbedingt erfolgversprechend, diese Gruppen sozusagen alleine zu lassen, unbeaufsichtigt. Okay, so. Ja, was tun? Das ist die Frage, ne? Was tun? Und da muss ich sagen, sozusagen, was... das ist, finde ich, eine offene Frage, die ich auch gerne mit euch diskutieren will. Ich denke, ganz basal kann man sagen, sozusagen, was ist denn feministischer Aktivismus? Wie können Männer denn feministisch sein? Da würde ich auch sagen, ja, sich erstmal auseinandersetzen und vielleicht auch Arbeiten übernehmen, die, für die man keinen Applaus bekommt, ne? Die irgendwie keinen Spaß machen, irgendwie dieses eigene Gefühl von, ich muss doch an vorderster Front dabei sein, sonst läuft hier nichts. Einfach mal hinterfragen und sich, also es gibt auch viele Sachen, die man machen kann, die man beitragen kann zur Organisierung und Aktivismus, für die man wenig Applaus bekommt. Genau. Auf der anderen Seite würde ich sagen, ist halt die Aufforderung an Blindpersonen ganz klar, dass es muss immer wieder Interventionen geben. Also ich denke nicht, dass es irgendwie funktioniert. Also ich würde schon sagen, sozusagen, es ist jetzt eine sehr globale Aussage, aber so in der linken Landschaft in Deutschland gibt es relativ wenig massive Konsequenzen, wenn zum Beispiel Männlichkeit ein Thema in der Gruppe ist oder wenn es einen Übergriff gibt und so weiter. Ne? Also das läuft gerade nicht gut, sozusagen. Es wird nicht mit Streiks, mit Übernahmen von Gruppen und so weiter, mit Spaltung von Gruppen reagiert, sondern es ist meistens noch relativ entspannt, was da abläuft, finde ich. Also es gibt noch nicht sozusagen diesen Ärger, den es eigentlich geben müsste und die Vehemenz, die es geben müsste, um sich mit seinen eigenen feministischen Themen wieder zentral zu positionieren. So. Das ist jetzt sehr schwammig formuliert, ne? Also ich denke mir, eigentlich hat jede Gruppe, in der Cis-Männer anwesend sind, ein Männlichkeitsthema so in der politischen Arbeit. Und das sollte man sich mal klar machen, egal ob man jetzt irgendwie bei Ende Gelände ist oder irgendwie was weiß ich was tut, ja, was gar nicht so richtig was zu tun haben, zu haben scheint mit irgendwie Männlichkeit, hat das doch was zu tun mit Männlichkeit. Und da sollte feministische Intervention deutlich mutiger sein, finde ich. Da auch mal in die Parade zu fahren.